Deutschlandfunk. Musikjournal.
Wenn Dresden sich rühmen kann, einen Edelstrauß, einen musikalischen Edelstrauß im Programm zu haben, dann möchte Baden-Baden dem im Rahmen der Osterfestspiele nun nicht nachstehen. Mit Elektra hat Richard Strauss 1909, übrigens in Dresden, man kann sagen, die Moderne eingeleitet. Es war ein musikalischer Paukenschlag und zugleich die erste erfolgreiche Zusammenarbeit mit Hugo von Hofmannsthal. Ähnlich wie in der Frau ohne Schatten ist auch hier der Orchesterapparat riesig. In Baden-Baden nun spielten die Berliner Philharmoniker unter Kirill Petrenko auf. Und auch hier fallen einige prominente Namen unter den führenden Strauß-Sängerinnen und Sängern auf, etwa Nina Stemme. Jörn Florian Fuchs ist nach Baden-Baden gereist, unser Mann für die Ortsbesichtigung im Festspielhaus. Ja, beginnen wir mit dem Geschehen auf der Bühne. Regie führt ein doppelter Philipp, wenn man so möchte, ein Regieduo mit Philipp Stölzel und Philipp Krenn. Was machen die beiden aus dieser Oper der Rache?
Das ist eben neu für mich gewesen. Sowas habe ich bis jetzt auch noch nicht erlebt. Ich sprach von einem Bühnenungetüm, das Philipp Stölzel da geschaffen hat. Der ist ja oft sein eigener Ausstatter. Und wir gucken also auf dieses große Teil dort. Das ist beweglich. Das sieht aus, so hat ein bisschen was Archaisches, wie große Schubladen oder Fächer. Die lassen sich nach vorne und hinten bewegen und unterschiedlich beleuchten. Und darauf ist nun eher installativ das Personal von Elektra drapiert. Personenführung ist eher zurück. Halten, würde ich es mal formulieren. Und die eigentliche Grundidee des Ganzen ist, und da muss ich sagen, war ich zunächst angetan und dann entnervt und dann entgeistert, das komplette Hofmannsthal-Libretto einfach zu projizieren in riesenhaften Lettern mit unterschiedlichen Schriftarten, aber dann doch ermüdend. Also wir sehen auf diesen Stufen alles, was da gerade im Libretto ist. Und wenn dann Orest auftritt im Stück, und Elektra ruft Orest, dann sehen wir ganz groß Orest. Ich frage jetzt mal ganz vorsichtig mich und alle anderen nach dem Mehrwert des Ganzen, zumal es auch oben drüber über dem Ganzen auch noch die gewohnten Übertitel gibt, auch nochmal auf Deutsch und auf Englisch. Und in dem Vorgespräch hatte Stölzel sich geäußert, also ja, das niemand hört ja bei einer Oper immer das Libretto und den Text. Deswegen, der Text ist so toll von Hofmannsthal, dass er den eben in der Gänze mal zeigen möchte.
Nun kann man diesen Text ja auch symbolisch in verschiedenen Größenordnungen jeweils zur Bedeutung der Figuren könnte man ihn abbilden. Und gleichzeitig könnte so ein Text, das aus der Distanz heraus gefragt, könnte so ein Text ja auch wie ein eigener Subtext wirken, zumal ja gerade bei bestimmten Rollen der Text nicht immer verständlich ist, so dass aus dem reinen Librettotext, der ja sehr kunstvoll auch von Hofmannsthal gestaltet ist, sich, ja, ich sag mal, eine Art Subtext ergeben könnte.
Genau daran musste ich immer wieder denken. Es gibt ja eben so Leute wie Alexander Kluge, die auch auf so eine Weise damit arbeiten, dass sie eben zum Beispiel, wenn es eben über Oper geht mal, dass dann eben auch vielleicht sogar Fremdtexte kommen, aber man zumindest auf eine innovative Weise mit den Texten arbeitet, mit den Schriftformen, mit Überblendungen. Das findet nicht statt. Also es sieht schon immer unterschiedlich aus von der Größe her und manchmal auch dann von der Schriftart, das schon. Aber es ist alles in allem wirklich 1:1 der Text. Und das ist mir schon sehr rätselhaft, wie es zu so einer Sache kommt. Vor allen Dingen, wenn es dann keine Person oder kaum richtig gute Personenführung gibt.
Ja, das wäre eine Frage. Nämlich der Stoff verlangt ja nach einem Brennglas auf diese Figuren und auf ihre Gefühle. Finden die Regisseure dieses Brennglas denn?
Nein, das ist keine psychologische Studie. Irgendwie ist es im Grunde eher eine halbkonzertante Aufführung. Es gibt einen Regieeinfall gegen Ende, der mir ein bisschen rätselhaft geblieben ist und auch so ein bisschen an unfreiwillige Monty Python-Situation erinnert. Nämlich Orest kommt ja zurück und tötet eben Aegisth, normalerweise hinter den Kulissen, hinter der Bühne. Hier ist das nun auf der Bühne dargestellt. Schwierigkeit ist nur, die Idee der Regisseure war, dass Aegisth offenbar ein Kriegsheimkehrer ist und verletzt ist. Das heißt, der arme Kerl muss auf Krücken, Orest ist Kriegsheimkehrer und der arme Kerl muss auf Krücken irgendwie durch dieses merkwürdige Bühnenbild sich da schleppen. Erst nach hinten, dann kommt er wieder nach vorne. Und dem glaubt man natürlich überhaupt nicht, dass er in der Lage ist, Aegisth zu töten. Das sieht man auch gar nicht so richtig. Aegisth stirbt aber trotzdem. Und man denkt die ganze Zeit, was wollen die Herren uns denn sagen? Also das ist tatsächlich szenisch wirklich komplett missglückt und eigentlich so ein halb inszeniertes Reklamheft geworden.
Also eine Verzweiflungstat scheidet in dem Fall dann ja auch aus. Kommen wir einmal zur Musik zu sprechen. Es gibt ja in dieser Elektra auch, ja, ich würde mal sagen, so eine Art von wienerischem Zug. Also ich meine das Morbide. Findet das in Baden-Baden auch seinen Platz?
Ja, also Petrenko mit den Berlinern macht das wirklich wunderbar. Er macht es wieder als ein Konzept, das bis in jedes Detail wirklich überlegt ist, aber auch umgesetzt ist und plausibel wirkt. Es beginnt unglaublich laut und schroff. Man denkt, oh, das hätte ich vielleicht doch an Oropax denken sollen. Aber kurze Zeit später gibt es dann Atem und Farben und wirklich Raum für die lyrischen Stellen. Und dann gibt es wieder den ganz harten Wechsel. Also das ist wirklich in jeder Nuance genau ausgedacht und auch umgesetzt, wie das Ganze klingen soll. Es gab mal ganz kleine Unschärfen technischer Art noch in der Premiere, aber ich finde das also von der musikalischen Interpretation absolut stark. Man kann eben, das ist der Vorteil wirklich, und es ist jetzt überhaupt nicht ironisch oder polemisch gemeint, das habe ich auch gemacht, einfach dann die Augen schließen, weil ja nichts zu versäumen ist auf der Bühne und hat eben doch ein unglaublich eindringliches Hörtheater, zu dem dann auch diese Sängerbesetzung zählt. Also Nina Stemme habe ich bei ihrem Elektra-Debüt in Wien vor Jahren mal gehört, geleitet von Mikro Frank an der Staatsoper damals. Das hat mir nicht so gefallen. Das war angestrengt, kantig. Man dachte irgendwie, das ist nicht ihre Partie. Jetzt ist es ja eine wirklich ältere Dame schon, Nina Stemme, und sie singt das über weite Strecken wirklich extrem gut, extrem berührend. Das funktioniert technisch, das funktioniert vom Ausdruck, von der Kraft, die da drin ist. Auch die Clytemnestra etwa von Michaela Schuster war toll. Ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Rest von Johann Reuter. Gut, es passt natürlich zur Partie, wenn man auf Krücken umherläuft, dass man dann vokal auch nicht 100% auf und in den Höhen ist. Aber ich glaube, das war eher unfreiwillig der Punkt. Und ansonsten ja sängerisch überwiegend schon gut und eben den fast größtmöglichen Kontrast zu Stölzel, zu dem ich doch noch eins sagen muss. Ich schätze den sehr. Der kann ja Oper, der kann Schauspiel, der kann Film und steht für dieses Spektakel und fürs genaue Erzählen. Er macht jetzt den Freischütz demnächst in Bregenz auf der Seebühne. Und ich habe bis jetzt nur Aufführungen gesehen, die ich zumindest visuell und von allem überzeugend fand, vielleicht dramaturgisch nicht 100%. Ich glaube, hier ist einfach mal, ja, hat man sich verführen lassen von der Idee, einmal muss jeder diesen Text lesen. Und für totale Opernneulinge ist das natürlich was. Also ich habe jetzt den Text auch so gut drauf, dass ich für die nächsten Elektra-Aufführungen sicher vorher nicht mehr ins Libretto schaue. Aber das ist nicht unbedingt der Sinn, sagen wir mal, von Osterfestspielen und so einer Premiere.